Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Kors.
Radio Kors.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi.
Willkommen zur Sendung Delphin auf Radio Jerevan. Ralf Wendt am Mikrofon und ich möchte Ihnen in den folgenden Delphin-Sendungen aller zwei Wochen ein bemerkenswertes Buch vorstellen. Geschrieben ist es von David Blackburn und heißt Die Eroberung der Natur, eine Geschichte der deutschen Landschaft. Die deutsche Landschaft wurde ja seit dem 18. Jahrhundert grundlegend und planvoll umgestaltet. Und David Blackburn erzählt uns, wie die Deutschen sich aufmachten zu einem Feldzug gegen ihre Umwelt und wie sie Tier- und Pflanzenwelt, Flüsse und Marschland Schritt für Schritt bezwangen. Von Friedrich dem Großen, der die Trockenlegung von Sumpfland als Eroberungen von der Barbarei betrachtete, über den Bändiger des Rheins Johann Gottfried Tuller und den Dammbauer Otto Inze bis zu den Nationalsozialisten, die im Osten Lebensraum zu erobern suchten. Landgewinnung und Rassenpolitik gingen hier Hand in Hand. Blackburn beschreibt das Werden der deutschen Landschaft und erklärt gleichzeitig, wie sich Deutschland zu einem modernen Staat entwickelte. Er eröffnet uns einen einzigartigen Blickwinkel, der möglicherweise hilft, die deutsche Geschichte aus der Neuzeit besser zu begreifen. Dabei rührt er natürlich auch an Probleme, die heute aktueller sind denn je. Den Klimawandel und das Aussterben ganzer Tier- und Pflanzenarten. Erschienen ist dieses Buch im Pantheon Verlag und wir stürzen uns mitten hinein. Als deutsche Soldaten im August 1914 in den Krieg zogen, versprach ihnen Kaiser Wilhelm II., sie würden noch vor dem Fallen der Herbstblätter siegreich zurückkehren. 1915 mussten die deutschen Soldaten und Zivilisten erkennen, dass Deutschland nicht in der Lage sein würde, dem Feind so leicht seinen Willen aufzuzwingen. In diesem Jahr veröffentlichte der Schriftsteller Wilhelm Bölsche ein Buch mit dem Titel »Die deutsche Landschaft in Vergangenheit und Gegenwart«. Bölsche war in Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts ein prominenter Sozialreformer, Popularisierer Darwins und Gründungsmitglied der deutschen Gartenstadtbewegung, die für ausgedehnte Grünflächen in den expandierenden Großstädten Deutschlands eintrat. Das Buch war sein Beitrag zu den Kriegsanstrengungen, nur einer von zahlreichen Versuchen im Namen der nationalen Sache etwas Gutes für die Natur zu tun. Ein Vorwort brachte das Anliegen auf den Punkt. Verfasst wurde es von Franz Görke, einem Mitstreiter auf dem Gebiet der Sozialreformen, der ein Interesse an allgemein verständlicher wissenschaftlicher Bildung mit einer Leidenschaft für grüne Anliegen wie den Naturschutz verband. Diese deutsche Landschaft, schrieb Görke, sei in dieser Zeit des Ringens und des Kämpfens das Höchste, was wir zu verteidigen haben. Hier gab es einen Aufruf zu einem Opfer, das Millionen Deutschen vertraut war, die in den Kriegen des 20. Jahrhunderts an der Front kämpften. Die Landschaft, zu deren Verteidigung sie aufgefordert wurden, war der große grüne Garten Deutschland. Eine Heimat, deren Wiesen, Wälder und sich windende Ströme die Wiege des deutschen Charakters und Geistes waren. Welche umstürzenden Ereignisse der Krieg auch bringen würde, die natürliche Landschaft, wie das Volk, das von ihr ernährt wurde, war immer da, beruhigend, unveränderlich. Nur dass sie tatsächlich alles andere als unveränderlich war. Ein Deutscher, der aus dem Jahr 1915 oder 1940 in das Jahr 1750 zurückversetzt worden wäre, hätte zu seiner Verblüffung festgestellt, wie anders die natürliche Landschaft aussah. Weitaus weniger Flächen, waren kultiviert, ein weit größerer Teil war von Sand, Gestrüpp und vor allem von Wasser bedeckt. Der Besucher aus dem 20. Jahrhundert hätte nicht weit zu reisen gehabt, bis er auf Tümpel, Teiche und Seen gestoßen wäre, die seit langem trockengelegt und vergessen waren. Ein völliger Verlust der Orientierung hätte dem modernen Reisenden in dem niedrigen Sumpf- und Marschland gedroht, das im 18. Jahrhundert einen Großteil der norddeutschen Tiefebene bedeckte. Es hatte schon seinen Grund, warum diese Tiefebene von gebildeten Zeitgenossen mit den Feuchtgebieten der Neuen Welt oder gar Amazonien verglichen wurde. Schwarzbraun und morastig, durchzogen von sich schlängelnden Gräben, halb verborgen von darüber hängenden Kletterpflanzen und nur mit flachen Kähnen befahrbar, hätten diese Lebensräume von Stechmücken, Fröschen, Fischen, Wildschweinen und Wölfen nicht nur ein völlig anderes Bild abgegeben als die offene Landschaft von Windmühlen und sorgfältig bearbeiteten Feldern, wie sie vor allem den Norddeutschen des beginnenden 20. Jahrhunderts vertraut waren, von ihnen wären auch ganz andere Geräusche und Gerüche ausgegangen. Der moderne Reisende in einem deutschen Flusstal hätte zweifellos dasselbe Gefühl, in eine verlorene Welt versetzt worden zu sein. Auch der Fluss selbst sah um 1750 völlig anders aus und sein Verlauf war ein anderer. Im Gegensatz zu den vertrauten Wasserstraßen von heute, deren Wasser aufgrund von Baumaßnahmen schnell in einer einzigen Fahrrinne zwischen Uferdämmen dahinströmt, meandrierten die Flüsse des 18. Jahrhunderts in ihrem Überschwemmungsgebiet oder nahmen ihren Weg durch hunderte von kleinen Kanälen, die durch Sand- und Kiesbänke und Inseln voneinander getrennt waren. Ihre Geschwindigkeit richtete sich nach der Jahreszeit und nicht nach den Erfordernissen einer ganzjährigen Schifffahrt. Und auf beiden Seiten zogen sich kilometerlange Auenwälder hin, die noch keinen Ackerflächen oder Industrieanlagen gewichen waren. So sah der Rhein im 18. Jahrhundert aus, der Fluss, in dem Goethe noch Lachse angelte und hunderte von Goldgräbern Gold aus dem Flusssand wuschen. Der Rhein wurde in den 150 Jahren danach das höchste Symbol deutscher Identität, doch war es ein neuer und anderer Fluss, in dem Lachse oder das Rheingold keinen Platz mehr hatten.
Thank you.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it will make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi Girl.
Delphi. Wir hören David Blackburns Die Eroberung der Natur, eine Geschichte der deutschen Landschaft hier bei Delphin auf Radio Jerewan. Und wir reisen zurück in das Jahr 1750. Es war das deutsche Tiefland um 1750, das den Augen eines Deutschen im 20. Jahrhundert weitgehend unbekannt vorgekommen wäre. Die deutschen Mittelgebirge sollten sich weniger stark verändern, doch immer noch so sehr, dass es unseren Zeitreisenden verstört hätte. Stellen wir uns etwa einen Menschen des 20. Jahrhunderts vor, der in Ostfriesland oder in einer der vielen Regionen Bayerns aufgewachsen ist, die früher einmal reines Sumpfland waren. Große Hochmoorflächen, die sich im Verlauf von Jahrhunderten gebildet hatten, waren um 1750 noch weitgehend unberührt, waren noch nicht von Straßen und Kanälen durchzogen oder in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt. Nur an ganz wenigen Orten hatte man begonnen, Torf zu stechen und auf diese Weise das Erscheinungsbild von Regionen zu verändern, die stets furchteinflößend gewirkt hatten. Erst als diese Moore zu verschwinden begannen, lernten die Deutschen, manche Deutsche, in ihnen etwas Romantisches zu sehen. Wenn unser Reisender sich zu den Mittelgebirgen der Eifel oder des Sauerlands, des Harzes oder des Erzgebirges begäbe, er hätte eine Aussicht, die sich so seit langem nicht mehr bietet. Hunderte von Tälern, die später unter Stauseen verschwinden sollten. Damals waren die Felder und Dörfer dieser Täler noch nicht im Wasser untergegangen, so wenig wie die sumpfigen Hochmoore von Feldern und Dörfern bedeckt waren. Die deutsche Landschaft war alles, nur nicht unveränderlich. Unser Buch erzählt, wie Deutsche ihre Landschaft in den letzten 250 Jahren umgestaltet haben, indem sie Sümpfe und Moore trockenlegten und urbar machten, Flussläufe begradigten und Staudämme in Hochtälern errichteten. Keine dieser Maßnahmen war etwas völlig Neues. Schon im hohen Mittelalter hatten Zisterziensermönche Sümpfe entwässert und der erste erfolgreiche Durchstich zur Beseitigung einer Schleife des Rheins erfolgte schon 1391. Es gab sogar schon mehrere hundert Jahre früher bestimmte Arten von Staudämmen in den deutschen Mittelgebirgen, um Energie für das Auspumpen von Bergwerksschächten zu gewinnen. Die Nutzung von Wasser zum Pumpen von Wasser. Neuartig waren nach 1750 allerdings das Ausmaß und die Auswirkungen von Wasserbauten. Sie veränderten das Bild der Landschaft ebenso tiefgreifend wie die bekannten und offensichtlichen Symbole der Neuzeit. Der Fabrikschornstein, die Eisenbahn und die aufkommende Großstadt. Warum wurden diese Projekte in Angriff genommen? Wer entschied darüber? Und welche Folgen hatten sie? Das sind die Fragen, die unseren Autor David Blackburn beschäftigt haben. Er hat diesem Buch den Titel »Die Eroberung der Natur« gegeben, weil die Menschen von damals ihre Tätigkeit selbst so bezeichnet hatten. Der Ton veränderte sich im Lauf der Zeit vom sonnigen Optimismus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts über den unerschütterlichen Glauben an Wissenschaft und Fortschritt des 19. Jahrhunderts bis zu den technokratischen Gewissheiten, die für einen Großteil des 20. Jahrhunderts charakteristisch waren. Die utopischen Behauptungen bezüglich der Stromerzeugung durch Wasserkraft, die um das Jahr 1900 vernehmbar waren, eine saubere und moderne Quelle der Energie, die von Männern in weißen Kitteln erzeugt wird, die erinnern unweigerlich an die Begeisterung, mit der 60 Jahre später die Kernenergie begrüßt wurde.
Great atomic power, will you rise and meet your savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire ain't from on high? Are you ready for the great atomic power? Do you fear this man's invention that they call atomic power? Are we all in great confusion? Do we know the time or hour when a terrible explosion may rain down upon our land? Horrible destruction, blotting out the works of man. Are you ready?
way to escape it. Be prepared to meet the Lord. Give your heart and soul to Jesus. He will be your shielding sword. He will surely stay beside you, and you'll never taste of death. For your soul will fly to safety and eternal peace and rest.
Are you ready for the great atoning power? Will you rise and meet your Savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire ain't from on high? Are you ready for the great atomic fire?
There's an army who can conquer all the him and his great band. It's a regiment of Christians guided by the Savior's hand. When the mushrooms of destruction fall in all its fury green, God will surely save his children from that awful, awful fate.
Are you ready for the great atomic power? Will you rise and meet your Savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire ain't from on high? Are you ready?
Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Korak.
Radio Korak.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it will make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi.
David Blackburns, die Eroberung der Natur. Hier bei Delphin auf Radio Jerewan.
Der deutsche Soldat zeigt auch hier, dass sein Sinnen und Trachten, sobald es die Umstände irgendwie erlauben, auf friedliche Aufbauarbeit gerichtet ist. Wo vor einem Jahr die deutschen Panzerdivisionen in breitem Wall über das Land zogen, geht jetzt der deutsche Soldat hinter Pflug, Egge und Drillmaschine. Eine ganz besondere Bedrohung für die französische Landwirtschaft ist der vor 20 Jahren aus Nordamerika eingeschleppte Kartoffelkäfer. Überall in Frankreich werden jetzt in den kritischen Wochen die Schulkinder mit ihren Lehrern zum Absuchen der Felder nach Käfern und Larven eingesetzt. Der von deutschen Sachverständigen organisierte Kampf gegen den Kartoffelkäfer war in den Jahren 1940-41 so erfolgreich, dass messbare Ertragsminderungen durch diesen Schädling nicht eingetreten sind.
Nicht geändert hat sich die grundlegende Idee, dass die Natur dem Menschen ein Feind sei, den man fesseln, zähmen, unterwerfen und erobern müsse und was dergleichen Tätigkeitswörter mehr waren. Wir sollten lernen, Kriege gegen die Naturgewalten zu führen, nicht gegen unsere eigene Gattung. So der Schotte James Dunbar im Jahr 1780. Seine Ansicht, es gelte einen gerechten Krieg gegen die Natur zu führen, wurde für mehr als 200 Jahre zu einem vertrauten Refrain der deutschen Geschichte. Dunbars Zeitgenosse Friedrich der Große, der mehr Moore und Sümpfe trocken ließ als jeder andere Herrscher seiner Zeit, blickte auf das gerade urbar gemachte Oderbruch und verkündete: Hier habe ich im Frieden eine Provinz erobert. Im 19. Jahrhundert waren Moorkolonien und Dampfschifffahrt das Anliegen fortschrittlicher Männer. Im goldenen Zeitalter der Naturwissenschaft sollte man an der Beherrschung der Natur den moralischen Fortschritt der Menschheit erkennen. Sie war die Antithese des Krieges. Diese Einstellung behauptete sich sogar bis zur Katastrophe des Ersten Weltkriegs, in dem viele Beobachter einen Bruch im natürlichen Gang des menschlichen Fortschritts sahen. Als Sigmund Freud 1915 seinen Aufsatz Zeitgemäßes über Krieg und Tod schrieb, zählte er zu den Enttäuschungen des Krieges, dass die technischen Fortschritte in der Beherrschung der Natur einen Glauben an die friedliche Regelung menschlicher Konflikte bestärkt hätten, denn in den zivilisierten Gesellschaften herrschten etwa der Sinn für Ordnung und Gesetz oder andere der Eigenschaften, die den Menschen zum Herrn der Erde gemacht haben. Nach dem Krieg bot der marxistische Kulturkritiker Walter Benjamin eine Variation desselben Themas an und beklagte, anstatt Flüsse zu kanalisieren, lenkt die Gesellschaft den Menschen Strom in das Bett ihrer Schützengräben. Wenn es um Wasserbauprojekte ging, blieb dieser Schwerter zu Pflugscharen-Optimismus bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus eine gemeinsame Basis bei Liberalen und Sozialisten. Die historische Wirklichkeit sah wesentlich anders aus. Weit häufiger als wir denken, war die Entwässerung eines Sumpfes oder die Umleitung eines Flusses weniger das moralische Äquivalent des Krieges, um William James zu zitieren, als das Abfallprodukt oder die Dienerin eines Krieges. Betrachten wir die Landgewinnungsprojekte, die von Friedrich dem Großen initiiert wurden. Die Trockenlegung von Sümpfen beseitigte die dunklen Schlupfwinkel, in denen die Deserteure sich versteckt hielten. Sümpfe und Moore sollten die gut gedrillte Armee des Königs nicht länger beim Vormarsch behindern. Die Kanäle und Gräben wurden von Soldaten ausgehoben, die Ansiedlung von Kolonisten wurde von ehemaligen Heereslieferanten beaufsichtigt. Und die Eroberung der Natur erfolgte allzu oft auf einem Territorium, das durch eine Eroberung im eigentlichen Wortsinn gewonnen worden war. Oder nehmen wir das beispiellos ambitionierte Projekt der Korrektion des Rheins im 19. Jahrhundert, das zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise nicht zustande gekommen wäre, hätte Napoleon nicht die politische Landkarte Deutschlands vereinfacht, indem er dem Heiligen Römischen Reich ein Ende machte und dadurch überhaupt erst den Weg für die Umgestaltung des Flusses ebnete. Die Reihe solcher Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Warum haben preußische Ingenieure und tausende von Arbeitern 10 Jahre lang gegen die Nordsee und das malariaträchtige Watt des Jadebusens gekämpft? Um einen Tiefwasserhafen für die preußische und später die deutsche Kriegsflotte zu bauen. Warum wurde das Tempo der Trockenlegung von Mooren und deren Besiedlung nach dem Ersten Weltkrieg beschleunigt? Weil die Deutschen sich nach dem Versailler Vertrag zunehmend als ein Volk ohne Raum betrachteten, sodass es auf jeden kultivierten Morgen Land ankam. Bei ihren Vorbereitungen auf den nächsten Krieg setzten die Nationalsozialisten diesen Kampf um Nahrungsmittel und zugleich gegen die Natur weiter fort. Und nach 1939 entwarfen sie Wasserbaupläne für Osteuropa, in denen sich technische Hybris mit einer rassisch motivierten Verachtung für die Völker verband, deren vernachlässigtes Land sie unterworfen hatten. Rassendünkel, Bodenkultivierung und Völkermord hingen eng miteinander zusammen.
Tief unter dem Tiere stehen viele Idioten, die sich oft nicht verständlich machen können. Die Verhütung erbkranken Nachwuchses ist ein sittliches Gebot. Sie bedeutet praktische Nächstenliebe und höchste Achtung vor den gottgegebenen Naturgesetzen. Wer Unkraut verhindert, fördert das Wertvolle.
Hier in dieser Redenheide ist das Lager aufgebaut. Wo wir ferne jeder Freude Winterstacheldraht verstaut.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen in den Schwanen ins Tor.
Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch heute auch noch lachen.
Blausäure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier ihre einfachste Anwendungsart. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüchsen gasdicht verschlossen werden. Gas! Gas! 20 Stunden lang Blausäureeinwirkung und alle Schädlinge mit Brut und Larven sind vernichtet.
Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die Welt ohne Geld. Von den Bergeshöhen kann man Städtchen sehen und im grünen Tal rauscht der Wasserfall. Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren um die weite, weite Welt.
Was Generationen von Deutschen die Eroberung der Natur nannten, ließ sich ebenso gut mit einer anderen militärischen Metapher beschreiben als eine Reihe von Wasserkriegen. Und das galt ebenso in der Heimat wie im Ausland. Wasser erfüllt für den Menschen verschiedene Zwecke. Allein die Flüsse sind Quelle für Trink-, Wasch- und Badewasser. Sie bewässern Nahrungspflanzen und liefern Fische, als Nahrungsmittel. Sie spülen Abfälle weg und dienen als Transportmittel. Ein Fluss ist eine Straße, die sich fortbewegt, schrieb Blaise Pascal. Sie liefern Wasser für Kühltürme und andere industrielle Prozesse. Und sie treiben ebenso einfache Wasserräder und komplizierte Turbinen an, ein Beispiel in der Geschichte der Menschheit, bei dem das Rad tatsächlich neu erfunden wurde. Einige dieser vielen Möglichkeiten, Flüsse nutzbar zu machen, sind miteinander vereinbar, andere sind es nicht. Jede Umgestaltung deutscher stehender und fließender Gewässer, die in diesem Buch beschrieben werden, ob die Umleitung oder Eindeichung eines Flusses, die Trockenlegung eines Sumpfes, die Anlage eines Kanals oder der Bau eines Staudamms, brachte rivalisierende Nutzer gegeneinander auf. Es waren Bruchstellen, wenn in Flüsse und Auenlandschaften eingegriffen wurde, um neuen Interessen zu dienen. In der ersten Zeit ergab sich der Konflikt in der Regel zwischen Fischern oder Jägern und Ackerbauern, später zwischen Landwirtschaft und Industrie, noch später zwischen einer einzelnen mächtigen modernen Interessengruppe wie die Binnenschifffahrt beispielsweise und einer anderen, die Bauer und Betreiber von Wasserkraftanlagen. Fast immer kam es zu Zusammenstößen dieser oder jener Art zwischen lokalen oder begrenzten Ansprüchen und höheren Interessen. Und fast immer waren es die größeren Bataillone, die den Sieg davon trugen. Wie einer der führenden deutschen Staudamm-Experten bemerkte, mit der Herrschaft über das Wasser ist auch die Gelegenheit des Streites um dasselbe gegeben. Die Erlangung dieser Herrschaft beruhte auf modernen Formen des Wissens. Karten, Diagramme, Verzeichnisse, wissenschaftliche Theorie, das Fachwissen von Wasserbauingenieuren. Sie war außerdem ein Maßstab für politische Macht. Die Umgestaltung der deutschen Landschaft war mit Zwang verbunden. Die Wasserkriege wurden bisweilen mit offener Gewalt geführt. Die im Moor ansässigen Fischergemeinden widersetzten sich ihrer Umsiedlung. Kleine Bootsführer wehrten sich gegen ihre Verdrängung auf den Flüssen durch Dampfschiffe. Die Obrigkeit reagierte mit dem Einsatz von Militär. Offene Gewalt verschwand ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, ausgenommen wenn Deutsche in den Verlauf der Wasserwege anderer eingriffen. Und die Auseinandersetzung im Inland wurde jetzt vor Gerichten, in Parlamenten und innerhalb der Ministerialbürokratie geführt. Doch was die Franzosen als sanften Zwang oder violence douce bezeichneten, war im Hintergrund noch stets gegenwärtig. An der Art und Weise, wie die deutschen Wasserwege umgeleitet wurden, zeigt sich deutlich, wie die Linien der Macht verliefen. Die Beherrschung der Natur durch den Menschen verrät uns viel vom Wesen der menschlichen Herrschaft. Aber unser Buch erzählt auch eine Geschichte der Zustimmung und nicht nur der Gewalt. Bei aller Erbitterung der Debatten um einen bestimmten Kanal oder Staudamm, um die Frage, wer die Kosten und wer den Nutzen haben sollte, herrschte eine bemerkenswert lang anhaltende Einigkeit unter Politikern, Lobbyisten, Beamten und Meinungsführern über das Grundprinzip, dass die deutschen Gewässer beliebig umgestaltet werden konnten und mussten. Nicht nur der Elite war dieser Meinung. Die Beherrschung der Natur wurde mit der Zeit allgemein als etwas Natürliches oder eine Art zweite Natur angesehen. Es gab eine allgemeine Begeisterung für die großen Bauprojekte, mit denen die Gestalt der Landschaft verändert wurde. Sie kamen in den Reden zum Ausdruck, von denen jede zeremonielle Einweihung einer neuen Flussbegradigung oder eines neu errichteten Staudamms begleitet wurde. In der Feier berühmter Ingenieure wie Johann Tuller und Otto Inze und in dem ehrfürchtigen Ton der populären Familienzeitschriften, die über die Triumphe menschlichen Erfindungsgeistes berichteten. Als Dr. Jakob Zinsmeister, ein Befürworter der Nutzung von Wasserkraft zur Erzeugung von elektrischem Strom 1909 schrieb, der Mensch sei doch da, um die Natur zu beherrschen und nicht um der Natur zu dienen und sich von ihr beherrschen zu lassen, da sprach er nur allgemeine Überzeugung aus. Es wird oft behauptet, die Deutschen der Neuzeit hätten weniger Sinn für das Moderne gehabt als die Engländer oder Franzosen, sie seien weniger weltzugewandt und materialistisch und ständen der technischen Zivilisation ablehnend gegenüber. Damit erklärte man unter anderem die Anziehungskraft des Nationalsozialismus auf die deutsche Bevölkerung. Sollte die eine oder der andere Hörerin oder Hörer diese Meinung teilen, so wird dieses Buch sie hoffentlich vom Gegenteil überzeugen.
Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an, da zeigt sich der Klabautermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Ihr seht der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schwankt hin und her. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann
nicht erschüttern. Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi. Zero.
Delphi. Wir hören hier bei Delphin auf Radio Jerewan die Eroberung der Natur von David Blackburn. Nicht, dass das Recht von Menschen auf eine Herrschaft über die Natur unbestritten gewesen wäre. Wenn Jakob Zinsmeisters Bemerkungen sehr eindringlich oder gar unwillig klingen, so liegt dies daran, dass sie auf Naturschützer gemünzt waren, die sich Gedanken über die mögliche negative Auswirkung von Staudämmen auf die umgebende Landschaft, ihre Flora und Fauna machten. Staudämme allerdings waren ein neuer Anlass zur Beunruhigung. Die dahinterstehende Besorgnis war allerdings nicht neu. Dichter und Naturforscher hatten schon im 18. Jahrhundert ihre Bedenken gegenüber menschlicher Anmaßung geäußert. Die Zahl der Zweifler vervielfachte sich in dem geräuschvollen Zeitalter des Fortschritts, das dann folgte. Sie hatten unterschiedliche Gründe für ihre Skepsis gegenüber der herrschenden instrumentellen Auffassung vom Verhältnis des Menschen zur Natur. Länger als 2 Jahrhunderte hindurch und vielleicht bis in die Gegenwart waren die am häufigsten geäußerten Bedenken ästhetischer Art. Ob in den Klagen der romantischen Dichter oder der Interessengruppen des 20. und 21. Jahrhunderts, die versucht hatten, den Bau von Wasserkraftwerken zu verhindern, stets nahm darin die Bedrohung der natürlichen Schönheit der Landschaft einen zentralen Platz ein.
Thank you.
Eine weitere Sorge wurde bereits geäußert, als der erste Vorschlag zur Korrektion des Reims zu Beginn des 19. Jahrhunderts publik wurde. Was, wenn das Heilmittel sich als schlimmer herausstellen sollte als die Krankheit? Was, wenn es gerade Eingriffe des Menschen sein würden, die Naturkatastrophen auslösten? Beide Befürchtungen, die ästhetischen und die praktischen, hatten menschliche Belange im Blick, auch wenn sie diese anders verstanden als Jakob Zinsmeister. Andere hatten religiöse Gründe, wenn sie das Recht des Menschen bestritten, die Schöpfung zu übertreffen. Der Rückgang der Artenvielfalt der Vogelwelt nach dem Verlust von Auenlandschaften war ein Hauptgrund für diese Besorgnis, da die Beschäftigung mit Vogelkunde im damaligen Deutschland ein beliebtes Freizeitvergnügen war. Daneben gab es noch einen letzten Grund zu Befürchtungen, der in der Folgezeit zunehmend an Bedeutung gewann. Im Jahr 1866 prägte der deutsche Zoologe und Naturphilosoph Ernst Haeckel den Begriff Ökologie. Damit entstand eine Denkweise, die den Menschen zwang, seine komplexen Wechselbeziehungen zu anderen Lebewesen zur Kenntnis zu nehmen. Deutsche leisteten einen bahnbrechenden Beitrag zu den modernen ökologischen Ideen und vor allem die Erforschung aquatischer Arten und ihrer Habitate trug wesentlich zur Propagierung des neuen Denkens bei. Diese Kassandras hatten die unterschiedlichsten Motive und lassen sich intellektuell oder politisch nur schwer einordnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam in Deutschland eine Naturschutzbewegung auf, die jedoch kein unmittelbarer Vorläufer des Umweltaktivismus war, der 80 Jahre später die deutsche Politik beeinflussen sollte. Die frühere Bewegung teilte einige der ökologischen Anliegen der heutigen Grünen, war jedoch stärker an einer Ästhetik der Landschaft interessiert und konservativer in ihrem Denken. Nach 1933 verschrieb sich die Bewegung begeistert dem Nationalsozialismus, ohne jedoch bei ihm besondere Gegenliebe zu finden. Und einige derselben Haltungen, zumindest bei denselben Leuten, bestanden bis in die Nachkriegszeit hinein fort. Und hier machen wir einen kleinen Exkurs in den Süden von Halle, die Saale entlang, reguliert natürlich, zu einem Ort, der eben durch einen selbsternannten Künstler und Architekten, Paul Schulze Naumburg, als ein Ort für naturnahes Bauen geschätzt wurde, die Saalecker Werkstätten, die ich mir mal näher angesehen habe.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi Girl.
Ein jedes Volkstum beruht allein auf der Rasse. Ein Staat kann zwar verschiedenes Volkstum umfassen, aber eine Rasse muss in ihm die Führung haben, wenn nicht der Staat in einem Chaos enden soll. Da der nordische Mensch datenbildende Talente im hohen Grade besitzt und der geborene Herrenmensch ist, fiel ihm von jeher die Lenkung des Staates zu.
Diese Sätze entstammen einem Buch mit dem Titel »Kunst aus Blut und Boden«, geschrieben von Paul Schulze Naumburg. Er entwickelte dieses Buch und ähnliche Hetzschriften in den Saalecker Werkstätten. Eine nahezu unwirkliche Vorstellung. Betrachtet man heute den idyllischen Platz nahe Bad Kösen. Das Anwesen erreicht man, wenn man von der Saale aufwärts in Richtung Rudelsburg strebt. Zunächst erscheinen der Hof und das Gebäudeensemble wenig spektakulär. Schön am Hang der Saale gelegen, reiht es sich ein in die gutsähnliche Bauweise vieler reicherer Höfe der Region. Das Ensemble wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts vom Landschaftsarchitekten Schulze Naumburg erbaut. Fast wirkt es vor diesem Hintergrund ein wenig anbiedernd an die spätbarocke ländliche Bauweise. Im Eingang zum Gelände residiert das Bad Kösener Studentenchor. Auf dem Hof erinnern seltsame Gestelle an Beschwörungsriten von Naturvölkern. Im Hause selbst finden sich neben ein paar studentischen Ölbildchen verstreute Zeitungsartikel aus den 20er und 30er Jahren an den Wänden. Die Werkstätten scheinen mehr oder weniger brach zu liegen. ABM-Kräfte erläutern freundlich, dass hier wieder Leben einzieht. Theaterleute und Künstler sollen hier agieren.
Das Gelände ist unglaublich geeignet, um künstlerische Aktivitäten zu machen. Es ist ruhig, man hat eine fantastische Aussicht. Was wir nicht so richtig verstehen, der Paul Naumburg-Schulze hatte wohl ein paar Jahre in der NSDAP. Aber wir verstehen nicht, was haben die Gebäude damit zu tun, die können nichts dafür. Wir finden es klasse, dass der Herr Romswinkel hier versucht, was aufzuziehen. Aber man merkt leider auch, dass zum Beispiel die Leute hier aus dem Dorf richtig dagegen sind, richtig gegenarbeiten. So mit Gerüchten und miesen Zeitungsartikeln.
Norman Liebold von der Mittelalter-Theatergruppe Mährenborn wohnte für einige Tage in den Werkstätten. Was ihm offenbar bislang vorenthalten wurde, ist die tatsächliche Geschichte dieses Ortes. In der Zeit zwischen 1924 und 1933 gingen hier in Saaleck viele der späteren Nazi-Größen ein und aus. Wilhelm Frick, Josef Goebbels, Heinrich Himmler und nicht zuletzt Adolf Hitler. Was machte diesen Ort und den Architekten Paul Schulze-Naumburg so interessant für die Nazi-Elite? Anfang des 20. Jahrhunderts machten Naturverbände und Traditionalisten in ganz Deutschland Front gegen Entfremdungstendenzen und Auflösungserscheinungen, die die moderne Industriegesellschaft mit sich brachte. Einer der populärsten Vertreter dieser Antimoderne war der Architekt Paul Schulze-Naumburg. Mit seinen Kulturschriften und als Mitbegründer des Deutschen Heimatschutzbundes 1904 beschwor er die Rückkehr zur deutschen Romantik. Mensch und Natur als Maß der Dinge. Vor allem das traditionell handwerkliche Bauen lag ihm am Herzen. Das schräge Dach verkörperte für ihn das glückliche deutsche Heim, das gerade Dach die Fremden und Undeutschen bauten. Das Bauhaus mit seinen Experimenten in Kunst und Architektur wurden für Schulze-Naumburg zum Inbegriff der artfremden Bedrohung deutscher Werte. Zwei Jahrzehnte agierte er in zahlreichen Veröffentlichungen gegen das industrielle Bauen und gegen die Lösung des Menschen von tradierten Werten. Erst 1924 verhieß die Bekanntschaft mit Hitler in München Rettung vor dem drohenden Untergang des Abendlandes. Die starke, ordnende Kraft erschien am Horizont. 1925 schreibt Schulze-Naumburg voller Inbrunst das Machwerk Kunst und Rasse. Die Herleitung des künstlerischen Niveaus von rassischer Abstammung macht selbst vor der klassischen Malerei nicht Halt.
Gerade Cranach ist sehr lehrreich. Die mongoloid anmutenden Züge kehren bei ihm so oft wieder, und zwar an besonderen Stellen, an denen der Maler doch offenbar weibliche Anmut darstellen wollte, dass wir dies nicht als ein Spiel des Zufalls oder als eine bloße Abhängigkeit von einem besonderen Modell deuten dürfen. Wir können heute genealogisch das Blut Cranachs nicht mehr feststellen, aber aus seinem Werk können wir erkennen, dass neben manchem Nordischen ganz sicher ein beträchtlicher Anteil ostischer Rasse in ihm gelebt haben muss. Denn sonst wäre unerklärlich, aus welchem anderen Grunde sein gesamtes Schaffen von solchen Typen durchsetzt ist.
Die Kunst der Moderne wurde zum Feindbild schlechthin. Nur die sogenannte nordische Rasse sei zur Kunst und zur Herrschaft fähig. Ein idealer Ausgangspunkt zur Vernichtungsstrategie der späteren NS-Regierung. Schulze-Naumburg offenbarte sich als einer der geistigen Väter der mörderischen Rassepolitik. Kein Mitläufer also, sondern Täter. Täter in einer Reihe mit zukünftigen Nazi-Eliten. Die fanden in den Saalecker Werkstätten die willkommene Atmosphäre für die Planung und Ausarbeitung der großen Idee. Der neu erwachte arische Mensch sollte die Welt gestalten. Gezeugt aus Blut und Boden, berufen, die Welt zu befreien von Krüppeln und Idioten, von Juden und Slaven, von Bolschewisten und Zigeunern.
Denn eines Tages wird der Führer auch dieses Unkraut wachsen sehen und mit derselben Folgerichtigkeit und Unbedingtheit ausreißen, mit der der Führer auf politischem Gebiet verstanden hat, die feindseligen Mächte unschädlich zu machen.
Die Saalecker Werkstätten, in denen Schulze-Naumburg diese Zeilen schrieb, sind zu neuem Leben erweckt worden. Seit 1993 bemüht sich der Architekt Bernd Romswinkel vom Verein Öko-Werkstatt an der Finne, die frühen kulturkritischen Ansätze des Erbauers neu zu beleben. Die menschenverachtende Vergangenheit des Saalecker Kreises um Schulze-Naumburg bleibt hier weitgehend ausgespart. Solche Informationen stehen im Gebäude der Werkstätten auch nicht im Vordergrund.
Also ich will mal den Begriff der Geomantik ansprechen. Und ja, was sind Fakten? Fakt ist, dass viele Menschen hierher kommen und eigentlich deutlich sagen, hier ist was. Hier ist Energie. Wir haben Kontakt zu verschiedenen Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich erwähne einfach nur mal Wünschenroutengänger und all diese Dinge. Da stehen wir mit in Kontakten und die demnächst also auch hierher kommen und einfach ihre Erfahrung mit dem Ort machen.
Die esoterischen Ansätze vor Ort haben Tradition. Nackte Menschen auf der Wiese hinter dem Haus, die Suche nach energetischen Punkten auf dem Gelände, all das, berichtet Herr Romswinkel stolz, hat auch zu Schulze-Naumburgs Zeiten stattgefunden. Offenbar ungetrübt sollen sie bleiben, diese Erinnerungen. Die Künstlerpersönlichkeit Schulze-Naumburg scheint das einzig Interessante zu sein.
Man ist heute der Auffassung, dass Schulze-Naumburg eine unwahrscheinliche Fähigkeit hatte, Architektur in die Landschaft zu setzen. was insbesondere mit diesem Objekt Saalecker Werkstätten hervorragend gelungen ist. Und wenn man vielleicht diesen Ansatz versucht weiterzuspinnen, hat Schulze Naumburg es als Vision gesehen, die gottgegebene Landschaft, die gottgegebene Natur im Rahmen der gestalterischen Möglichkeit zu entwickeln. Er hat dann auch nicht an dem wesentlichen Element eines Teils des Lebens, sprich des Menschen, Halt gemacht. Und das dann in Form seines Buches Kunst und Rasse ausgedrückt. Er wollte dieses Ideal, das Gesamtideal. Und ich darf an dieser Stelle die Rivi Liefenstahl zitieren, die in einer ähnlichen, zwar auf der Buchmesse in Frankfurt, angesprochen worden ist für ihre Hitler-Filme, dass sie geantwortet hat und hat gesagt, also schon Michelangelo wusste, wie ein schöner Mensch ausschaute.
Aus Sicht von Bernd Romswinkel offensichtlich also kleine ästhetische Irrwege eines großen Künstlers.
Man muss gucken, was kann er uns heute noch sagen, bezogen auf wie sieht Landschaft aus und kann man Landschaft gestalten. Da hat er uns einiges zu sagen. Er hat 1900 bis 1924, da machen wir so einen Schnitt, 22, 24, hat er die deutsche Avantgarde hier in Deutschland wesentlich beeinflusst.
Avantgarde war er wohl eher im kulturkonservativen Kreise derer, die Blut und Boden zum Maßstab ihrer Politik machten. Dort, wo Herr Romswinkel gerne einen Schnitt machen möchte, konnte sich entfalten, was schon längst angelegt war. Die radikale Ablehnung der Moderne wurde zum Ausgangspunkt des rassistischen Theoriegebäudes Schulze-Naumburgs. 1934 schrieb der in seinem Buch Kunst aus Blut und Boden:
Nur eine Betrachtung der Kunst nach Blut und Boden kann uns die Einsichten geben, die uns zu sicheren Wertungen verhelfen. Will man den Werdegang der deutschen Kunst an sich vorüberziehen lassen, so muss man vor allem damit anfangen, das unselige Verleumdungswerk zu vernichten, das uns glauben machen will, die Germanen seien ein kunst- und kulturfremdes Volk gewesen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Schulze-Naumburg längst gehandelt. Die Bilder von Kandinsky und Klee, Feininger und anderen Vertretern der Moderne waren schon 1931 aus der Weimarer Kunstsammlung entfernt worden. Möglich war dies, da in Thüringen die NSDAP bereits 1929 stärkste Fraktion war. Der spätere Nazi-Innenminister Frick regierte in Thüringen und setzte seinen Freund Schulze-Naumburg als Leiter der Schule für Baukunst, Bildende Künste und Handwerk ein. Der forcierte durch sein Negativgutachten die Schließung des Dessauer Bauhauses. Auch in der Ausstellung Entartete Kunst in München war Schulze-Naumburg ein gefragter Mann. Die Porträts, die von Künstlern geschaffen worden waren, stellte er Porträts geistig Behinderter gegenüber. Die Diffamierung beider Seiten entsprach seinem Ideal vom gesunden nordischen Menschen.
Es ist eine der größten Ruhmestaten, die das Dritte Reich bereits im ersten Jahre seiner Regierung vollbrachte, dass es das Gesetz zur Unfruchtbarmachung Erbkranker erließ. Die tiefgreifenden Verirrungen im menschlichen Erbgut müssen sich natürlich auch in der Kunst auswirken. In ihr finden wir während der letzten 20 Jahre eine starke Betonung und Vorliebe für die Entartung des Volkes.
Keine Spur all dieser Fakten ist in den heutigen Saalecker Werkstätten zu finden. Das rief nicht nur Kritiker der örtlichen Presse auf den Plan. Eine Landtagsabordnung der PDS besuchte die Werkstätten im Frühjahr dieses Jahres.
Also wir hatten uns ja nicht offiziell angemeldet, sondern sind einfach als normale Besucher dort gewesen. Also das, was ich bei den ersten Betrachtungen gesehen habe und von den Erzählungen war eben, das muss ein ganz toller Mann gewesen sein, das war ein Künstler und hier und schön, alles ganz toll, wie Sie sehen können. Und es lag eben auf einmal das Gästebuch von den Saalecker Werkstätten da und aufgeschlagen war die Seite, wo sich Heinrich Himmler eingetragen hat. Das spricht alles nicht für kritische Auseinandersetzung der Geschichte dort.
Die aber ist gefordert, zumindest vom Landtagsabgeordneten der PDS Matthias Gärtner, der nach seinem Besuch in den Werkstätten eine kleine Anfrage an die Landesregierung stellte. Die nämlich fördert das Vorhaben Saalecker Werkstätten seit 1999. Die Antwort des Kultusministeriums fiel salomonisch aus. Wichtig sei die Auseinandersetzung, kritisch solle sie geführt werden und im Übrigen habe man Vertrauen in die Kompetenz der Verantwortlichen. Verantwortlich für die eigens gegründete Stiftung Saalecker Werkstätten ist der wissenschaftliche Beirat. So wenigstens will es der einhellige Tenor aus Kultusministerium und Landesheimatbund.
Das ist eine Stiftung, die völlig autonom existiert. Ich habe nicht das Recht zu sagen, ihr existiert nicht mehr, ihr dürft nicht mehr arbeiten oder sonst etwas. Das steht mir überhaupt nicht zu. Ich habe nur die Möglichkeit, bei den Dingen, die als Antragstellung hier laufen, zu sagen, das sind Dinge, die wir befördern können, weil wir sie von der politischen Seite für wichtig und richtig halten und mit dem Votum dieses wissenschaftlichen Beirats versehen, das absegnen.
Der Historiker Justus Ulbricht, der dem Beirat angehört, hat hingegen gehörige Bauchschmerzen, ob der Umsetzung historischer Aufarbeitung vor Ort.
Das Problem ist allerdings in der Alltagspraxis, diesen hohen Anspruch
von Sensibilität im Umgang mit dem Ort umzusetzen auf die Aktionsebene von Herrn Romswinkel und seinen AWM-Kräften. Ob es wirklich gelingt, auf Dauer das, was wir im Beirat als Anspruch formuliert haben, umzusetzen, das ist für mich offen, auch nach den Ereignissen des letzten Jahres.
Gemeint ist hier vermutlich ein unkommentiert aufgehängtes Bild Adolf Hitlers. Mittlerweile ist es wieder verschwunden. Aber die Bedenken bezüglich der verantwortlichen Geschäftsführung sind beim Bauhaus-Dozenten Justus Ulbricht deshalb nicht ausgeräumt.
Denn es ist natürlich auch dort so, dass Romswinkel und andere ihre Interessen haben, die Stadt Bad Kösen, die damit drin hängt, die natürlich stark die touristische Brille aufhat, hat ihre Interessen der Nutzung solcher Orte. Wobei man eins deutlich sagen muss, Herr Emus, der Bürgermeister von Bad Kösen, hat sehr genau verstanden, dass das ein sehr problematischer Ort ist.
Trotzdem überwiegt auch bei Herrn Emus der Wunsch nach positiver Vermarktung. Nach vorn müsse man schauen, nicht zurück. Da passt das ganze Gerede vom Nazi Schulze-Naumburg nicht ins Konzept.
Ich halte das nicht für das prägende Bild dieser Einrichtung für die Zukunft, weil es ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen an dem Bild Schulze-Naumburgs nicht noch rumdeuten. Es geht hier nicht um eine Gedenkstätte, es hat vielmehr was mit den Geisterwerkstätten zu tun.
Die Geister, die ich rief, Herr Emus ist nicht nur Bürgermeister, er ist gleichzeitig Vorsitzender der Stiftung Saalecker Werkstätten. Und deren Beirat setzt angesichts solch problematischer Aussagen nur noch auf wissenschaftliche Begleitforschung. In Publikationen und Vorträgen wird der Persönlichkeit Schulze-Naumburgs nachgegangen. Zu den Vorträgen kommen in der Regel neben den ABM-Kräften und den Organisatoren nur 2-3 Gäste. Eine ältere Frau aus Naumburg war bei fast jedem Vortrag. Sie hat als Kind die Folgen der Rassetheorie am eigenen Leibe kennenlernen müssen. Ihre Familie überlebte diese Bekanntschaft nicht. Sie selbst wurde in ein nationalsozialistisches Umschulungsheim eingewiesen. Sie gehörte zu den von Schulze-Naumburg beschriebenen minderwertigen Menschen. Ein Vortragsabend blieb der alten Frau besonders lebendig in Erinnerung.
Das Thema hieß der Rasse Günther, bester Freund von Schulze-Naumburg. Mir kam es vor wie eine Weiterbildung über die Rassentheorie für Rechte, ganz eindeutig. Es wurde keinerlei Definition gebracht, auch auf Nachfrage nicht. Was verstehen Sie denn heute unter Rasse und was verstehen Sie überhaupt darunter, was Günther gemeint hat? Welche Auffassung sind Sie heute? Darauf ist er nicht eingegangen. Hat gesagt, man kann das so und so auffassen. Das war seine Antwort, ohne jede besondere oder irgendwie einschränkende kritische Meinung.
Zweifelhaft bleiben die Vorträge, wie auch der Ort der Werkstätten als Kulturstätte. Doch hier sollen Konzepte für die Zukunft entstehen. Darüber herrscht offenbar breiter Konsens bei Stiftungsvorsitz, Geschäftsführung und Regierungsvertretern wie Dr. Seert.
Diese Auseinandersetzung um die Person Schulze-Naumburg muss geführt werden, gibt überhaupt keine Frage. Aber sie kann nicht das tragfähige Konzept für das sein, was dort geschehen soll. Wo sind die positiven Ansätze Paul Schulze-Naumburgs, auch in der Architektur, auch in dem, was er insgesamt in der Verbindung von Mensch-Landschaft angestrebt hat, auch in der Gartengestaltung?
Was allen Protagonisten der Stiftung Saalecker Werkstätten gemeint zu sein scheint, ist die Trauer. Trauer über den Verlust der romantisierenden und konservativen Sicht auf landschaftlich eingebundenes Bauen. Die Vision der schönen, naturnahen Welt prägt das äußere Bild der Werkstätten. Und fast scheint es, als würde jeder Konflikt diese Ruhe stören. Die berechtigten Forderungen der Frau aus Naumburg gehören für Bernd Romswinkel offenbar zu diesen Störfaktoren. Ihre Wünsche blieben bislang unerfüllt.
Schulze-Naumburg selber als Person ist viel, viel kritischer aufzuarbeiten. Das heißt also, über ihn muss alles gesagt werden, was dort in Saaleck stattgefunden hat, was er selber vertreten hat, politisch, den Einfluss, den er ausgeübt hat und den er ja auch genutzt hat. Er hat seit 1932 im Reichstag als Abgeordneter gesessen, das heißt also 1935 sind die Nürnberger Gesetze erlassen worden, da war er dabei.
Was sie in ihrer eigenen Familie erleben musste, hatte seine Anfänge auch hier, in den Saalecker Werkstätten. Und Anlaufpunkt für diese theoretischen Vorbereitungen des Massenmordes war Schulze-Naumburg, der große Landschaftsarchitekt. Belege für die unheilvollen Aktivitäten Schulze-Naumburgs sind in den Saalecker Werkstätten seit Jahren zu vermissen. Gepriesen werden stattdessen immer wieder die wertvollen Kulturarbeiten zur Eindämmung der undeutschen Moderne.
Dann bitte ich nur darum, dass man unter diesem Aspekt ganz kritisch damit umgeht, was sogenannte Mitläufer betraf.
Sicherlich gab es viele dieser Mitläufer unter den Gescheiterten und Gestrandeten der 20er Jahre. Selten aber wurden sie Reichstagsmitglied, Duzfreund von Adolf Hitler und Vordenker des europaweiten Massenmordes. An diesem verhängnisvollen Ort deutscher Geschichte findet die Verharmlosung des Nazis Schulze-Naumburg statt. Seit Jahren. Dass sich daran etwas ändert, scheint bei der gegenwärtigen Geschäftsführung eher unwahrscheinlich. Ja, und von den Saalecker Werkstätten, dem naturnahen Bauen,
der Vor-Nazi-Zeit und den Andock-Momenten dieses natürlich, dieser konservativ-ökologischen Bewegung, kommen wir zurück zu unserem Buch von David Blackburn, Die Eroberung der Natur, eine Geschichte der deutschen Landschaft. Waren die späteren Grünen dem Wahlspruch »Global denken, lokal handeln« verpflichtet, lag den früheren Naturschützern eher die regionale Heimat am Herzen, allerdings in einem stark nationalistischen, häufig völkisch begründeten Rahmen. Selbst das Adjektiv »grün« ist ein unzuverlässiger Indikator, sofern wir uns darunter eine ungebrochene Kontinuität ökologischer Überzeugungen vorstellen. In der ersten Hälfte des 20. ebenso wie schon im 19. Jahrhundert war »grün« häufig eine Chiffre für deutsche Überlegenheit, deutsch und blühend im Gegensatz zur slawischen Wüste oder Wildnis. Ein deutsches Dorf kann immer nur ein grünes Dorf sein, dozierte ein nationalsozialistischer Landschaftsplaner. Seine Auffassung, in der sich Landschaftsästhetik, ökologische Aspekte und Rassendünkel miteinander verbanden, wurde von den meisten deutschen Naturschützern geteilt. Die heutigen Grünen haben ebenso wie viele andere Bewegungen für sich eine Vorgeschichte von Propheten konstruiert und es gibt zweifellos Verbindungslinien, doch die Linie zwischen Vergangenheit und Gegenwart verlief keineswegs bruchlos. Und damit verabschiede ich mich für den heutigen Tag und die heutige Delfin-Sendung. Das war Delfin auf Radio Jerewan mit dem Buch von David Blackburn, Die Eroberung der Natur, eine Geschichte der deutschen Landschaft, um vielleicht eine Einordnung von ökologischen Bestrebungen dieser Tage vornehmen zu können, werden wir uns dieses Buch noch ein paar Stunden lang vornehmen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. In der nächsten Woche Radio Jerewan mit dem Langer, dem Philipsen und dem Marold.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi.
Zero.
Delphi.
Schon von fern kündigt sich ein Tornado. Ein Wirbelsturm an. Eine hohe Windhose rast über das Land, zerstört Häuser und entwurzelt Bäume. Am gefährlichsten sind die Wirbelstürme Nordamerikas. Der weiße Tod donnert total. Mächtige Lawinen knicken Wälder, verschütten Menschen und zertrümmern Bauernhöfe. Im Winter herrscht zur Zeit der Schneeschmelze Lawinengefahr.